Lukas und Priscilla, im Frühling 2020 ist fast die ganze Schweiz an offene Fenster und auf Balkon gestanden, um den Pflegerinnen und Pflegern zu applaudieren, die während der Pandemie ein paar Vorsleistungen gezeigt haben. Ihr auch?
Ja, und es hat mich gefreut, dass das gemacht wurde. Ich finde, dass das Pflegepersonal vom Wert von ihrer Arbeit für die Gesellschaft her echt mehr verdienen als etwa ein Banker.
Ich bin tatsächlich auch auf dem Balkon gestanden und habe zusammen in der Familie geklatscht. Ich habe schon gefunden, das war ein ehrliches Zeichen von Anerkennung, auch von Dankbarkeit. Und das Einzige, was ich bedauere, ist, dass nachher eigentlich nie mehr solche Aktionen gegeben hat. Ich finde schon, es hat noch die eine oder andere Gruppe von ArbeitnehmerInnen in der Schweiz, die Applaus verdient hätten.
Meine Damen und Herren, Volk und Stände haben die Pflegeinitiative deutlich angenommen. Das ist ein eindrückliches Zeichen der Wertschätzung an das Gesundheitspersonal.
Nach dem Applaus hat die Stimmbevölkerung im Herbst 2021 nochmal bewiesen, dass ihr etwas an einer starken Pflege liegt. Sie hat nämlich deutlich Ja gesagt zu der sogenannten Pflegeinitiative. Eine Volksinitiative, die einerseits mehr Geld für die Ausbildung von Pflegenden verlangt hat und andererseits bessere Arbeitsbedingungen. In den bald 5 Jahren, die seither vergangen sind, ist allerdings nur sehr wenig passiert. Erst nächste Woche nämlich macht sich das Parlament endlich dran, über die Umsetzung vom Hauptteil dieser Volksinitiative zu beraten. Und es sieht ganz danach aus, als ob der Nationalrat nicht so viel unternehmen will, um die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern. Aus einem einfachen Grund. Es ist der bürgerlichen Partei zu teuer. In dieser Folge der Sondersession wollen wir diskutieren, wie schlimm die Zustände in der Pflegebranche sind und wie man sie verbessern könnte. Wir fragen uns aber auch, ob es ein Einzelfall ist, dass eine Volksinitiative so langsam und ungenügend umgesetzt wird. Oder ob das in der angeblich ja so vorbildlichen Schweizer Demokratie häufiger vorkommt, als man denkt. Mein Name ist Dennis Bühler, ich bin Bundeshaus- und Medienredakteur bei der Republik. Mit mir im Studio sind meine Bundeshauskollegin Priscilla Imboden und der Lukas Häuptli, der das Ressort Politik und Recherche leitet. Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Im Jahr 2019 hat eine Pflegefachfrau in der Republik in einem eindrücklichen Artikel erzählt, wie die Pflege zuerst ihr Traumberuf war und wie das Arbeiten in der Pflege sie dann krank gemacht hat. In 3 Jahren habe ich 5 Monate Überzeit angehäuft, hat sie erzählt. Ich war so erschöpft, dass ich nie mehr richtig schlafen konnte. Ich habe vielleicht vom 1 bis 3 geschlafen, bin dann verwacht und konnte nicht mehr einschlafen, obwohl ich todmüde war. Ich verlinke Ihnen den Artikel in den Shownotes. Ganz generell gefragt, Lukas und Priscilla, warum sind die Arbeitsbedingungen in der Pflege eigentlich so mies?
Das hat sicher damit zu tun, dass Pflegearbeit schon per se eine belastende Arbeit ist, weil man mit Schicksal zu tun hat, von kranken Menschen, von Menschen, die sterben, natürlich auch von denen, die wieder gesund werden. Das ist sicher auch die schöne Seite. Und was dazu kommt, ist, dass in den letzten Jahren wegen Bemühungen zu sparen im Gesundheitssystem hat man es probiert, auch die Pflege effizienter zu machen. Das bedeutet natürlich mehr Druck, weniger Zeit für die, die krank sind. Und das ist für eine Pflegende oder einen Pflegenden sehr anstrengende Situation.
Ja, ich würde etwas Ähnliches sagen. Ich glaube, die Pflegenden, das sind vor allem Frauen, haben einfach politisch, aber auch wirtschaftlich und letztlich auch gesellschaftlich sehr schlechte Lobby. Sie sind politisch unterrepräsentiert. Und ich glaube, das hat einerseits damit zu tun, dass 80% der Pflegenden Frauen sind und dass zwischen 30% und 40% der Pflegenden aus dem Ausland stammen. Das ist einmal eine sehr schlechte Voraussetzung in unserem Politsystem, dass man eine starke Lobby aufbauen kann. Und die GegenspielerInnen, vor allem die Pharma, die Ärzte, die Spitäler, die haben natürlich ungleich grössere Interessenverbindungen im Parlament und können für die eigenen Interessen natürlich viel mehr Gewicht in die Waagschale werfen.
Trotzdem ist der Pflegenden ja dann eben 2021 gelungen, Volksinitiative durchzubringen. Haben sie dann einfach endlich damit angefangen, genug laut zu jammern?
Glaube ich nicht. Ich glaube, das hat wirklich viel mit Corona zu tun. Corona in der ersten Phase, glaube ich, vor allem im Jahr 2020, ist in der Wahrnehmung von der Bevölkerung über Bilder gelaufen. Und man hat sehr schnell Bilder gesehen, Fotos, aber auch Videoaufnahmen von Pflegenden, wie sie haben müssen, Patientinnen intubieren zum Beispiel, wie sie haben müssen, intubierte Patientinnen auf dem Bett ganz säuferlich von der einen Seite auf die andere Seite drehen. Und ich glaube schon, das hat die Wahrnehmung in der Bevölkerung hier einfach nochmal geschärft, was für unglaublich belastende, aber auch unglaublich wichtige Arbeit die Frauen und zum Teil auch Männer machen.
Ich glaube, er hat sehr starke Schmerzen.
Tut mir so leid, wir sind heute nur zu zweit.
Flint, dritter Stock.
Doch auf, das tut weh.
Heute Morgen hat man uns gesagt, dass die Ärzte mit uns reden.
Das werden sie auch, sobald sie Zeit haben.
Ich werde bei dieser Gelegenheit noch auf den Film «Die Heldin» verweisen. Der ist letztes Jahr rausgekommen. Der zeigt den Arbeitstag von einer Pflegenden, von einer Pflegefachfrau in der Onkologie von einem Schweizer Spital. Ich empfehle den Film wirklich extrem, weil da sieht man, wie ein Arbeitsalltag von einer Pflegefachfrau aussieht.
Sind Sie hier morgen?
Ja, bin ich.
Im Herbst 2021 haben dann gut 60% der Stimmbevölkerung Ja gesagt zu dieser Pflegeinitiative. Entsprechend gross war der Jubel bei der Annahme.
Die Neuigkeiten verbreiten sich schnell.
Ich freue mich wahnsinnig. Ich finde es genial, dass endlich etwas geht. Und ich hoffe wirklich, dass wir das so umsetzen können und dass die Bedingungen so werden, dass wir auch wieder Freude haben im Job.
Da sind ein paar Stimmen von Pflegenden, die sich damals gegenüber dem Schweizer Fernsehen geäussert haben. Zu was hat die Stimmbevölkerung eigentlich Ja gesagt in dem Herbst 2021, Lukas?
Ja, wenn man den Initiativtext von dazumal nochmal nachliest, dann muss man sagen, die Initiativen oder die geforderte Verfassungsänderung hätte eine gewisse Unverbindlichkeit gehabt. Im Absatz 1 vom Initiativtext wird gefordert, dass das Pflegeangebot, Zitat, genug gross ist. Und im Absatz 2, dass genügend viele Pflegefachpersonen arbeiten. Dann gibt es erst in den Übergangsbestimmungen von dieser Initiative das erste Mal so etwas wie eine Forderung nach einem höheren Lohn, nämlich dort steht, dass eine angemessene Abgeltung von Pflegeleistungen soll in Zukunft gelten. Also, ich würde sagen, kritisch, man hat da ein bisschen unverbindlich in der Initiative zumindest gefordert, was man wirklich will.
Du sagst es, Lukas, es ist relativ unverbindlich. Trotzdem hat natürlich das Parlament und auch die Bundesverwaltung, der Bundesrat, sich müssen daran machen, die Initiative umzusetzen. Ein erster Teil ist relativ schnell beschlossen gewesen. Da ist nämlich 1 Milliarde Franken gesprochen worden für die Ausbildung. Das noch zu Zeiten vom Gesundheitsminister Alain Berset. Mit dem zweiten Teil geht es jetzt schleppender voran. Warum eigentlich, Priscilla?
Das geht jetzt wirklich lang, und zwar der Grund ist das Geld. Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, also gemeint ist weniger lange Arbeitstage, weniger viel Arbeitsstunden pro Woche, um das Pflegepersonal zu entlasten. Das kostet laut Botschaft vom Bundesrat gegen 2 Milliarden Franken und die Prämien würden wegen dem um ungefähr 2% ansteigen, heisst das. Und dazu müssten noch ein Teil noch die Kantone zahlen über Steuergelder. Das ist das Problem. Niemand will das. Und was noch dazu kommt, ist, dass im Parlament natürlich die verschiedenen Interessensgruppen, gerade was Spitäler, Krankenkassen und so weiter sind, die sind sehr stark vertreten und die bekämpfen das natürlich.
Was ich schon auch noch bemerkenswert finde, oder der Kuchen von der Gesundheitskosten, der wird ja immer grösser, beziehungsweise eben die Kosten steigen immer mehr. Und irgendjemand nimmt ja von dem grösser werdenden Kuchen auch immer grösser werdende Kuchenstücke weg. Und ich glaube, das kann man schon sagen, es sind andere Players im Gesundheitsbereich als die Pflegenden, die dort profitieren durch die steigenden Gesundheitskosten.
An wen denkst du da vor allem?
Ja, unsere Kollegen, der Philipp Albrecht und der Timo Kohlbrunner, haben es ja letzte Woche in einer Recherche aufgezeigt, anhand von einem Krebsmittel, wie dort mit Tricks auch geschaffen wird, dass man diese Krebsmittel, ich sage jetzt mal so, immer besser und immer häufiger kann verkaufen. Pharma ist sicher jemand, der profitiert. Dann würde ich sagen, die Honorar und die Löhne der Ärzte, auch von den Ärztinnen, sind meines Wissens zumindest nicht gesunken, aber in einigen bei den Spezialistinnen gestiegen. Und daneben sind natürlich auch die privaten Spitäler sicher nicht die, die Verlust schreiben in diesem Gesundheitsbereich.
Schwieriger sich Gehör zu verschaffen haben es die Pflegenden. Das zeigen auch die Vorberatungen in der zuständigen Kommission im Hinblick auf die Sondersession, die jetzt eben nächste Woche im Nationalrat sein wird und wo die zweite Etappe der Pflegeinitiative besprochen wird. Man hat das Gefühl, so richtig ernst ist es dieser Kommission nicht mit der Umsetzung der zweiten Etappe. Siehst du das auch so, Priscilla?
Es ist so. Die Gefahr ist recht gross, dass die zweite Etappe, wenn überhaupt nur lückenhaft umgesetzt wird, dass die Arbeitsbedingungen vom Pflegefachpersonal in der Schweiz nicht wirklich massiv verbessert wird und das Problem, das wir da haben, dadurch auch nicht behoben wird.
Im Kern geht es, ihr habt es gesagt, vor allem um die Frage, wer zahlen muss für die besseren Arbeitsbedingungen. Es geht um Geld. Daraus hat die SVP-Nationalrätin Froni Thalmann-Bieri, ein Mitglied von dieser zuständigen Gesundheitskommission, gegenüber dem Schweizer Fernsehen kürzlich nicht einmal ein Geheimnis gemacht.
Für uns ist es sehr wichtig, dass es nicht überreguliert wird und dann die Kosten übertrieben hoch werden. Und wer bezahlt es? Der Prämienzahler oder der Steuerzahler? Das wird immer die grosse Frage sein.
Ja, hättet ihr dann Lust, mit höherer Prämie für all das zu zahlen, Lukas und Priscilla?
Ja, ich glaube, die Frage der Prämie ist nochmal eine Frage, die man gesondert anschauen muss. Es gibt ja verschiedene Überlegungen politisch, wie man die Prämienzahlenden entlasten kann, vor allem im Mittelstand auch. Aber ich glaube, es geht hier in erster Linie darum, wer kommt wie viel von diesen Gesundheitszahlungen über. Und nochmal, ich glaube, die Pflegenden hätten ein bisschen mehr verdient. Insbesondere auch darum, wenn man sich überlegt, was denn die im Alltag genau machen. Oder was ich als Patient, Patientin oder meinetwegen auch in einem Pflegeheim genau jeden Tag zu spüren bekomme. Ich glaube, dort haben die Pflegenden eine absolut zentrale Rolle. Und das ist immer noch nicht ganz in allen Teilen unserer Bevölkerung angekommen.
Ich habe sicher auch keine Lust mehr, Prämien abzuliefern an die Krankenkasse, natürlich nicht. Ich staune aber einfach, wenn ich sehe, wo das zum Teil im Gesundheitssystem Geld wirklich verschwendet wird und zum Teil zum Leidwesen der Patientinnen und Patienten, dass Ärzte Eingriffe machen, auch Operationen, die nicht nötig sind, weil sie damit Geld verdienen. Dort müsste man unbedingt die Regel schieben. Und was beim Pflegepersonal noch dazu kommt, ist, was sie nicht einberechnen bei diesen Kostenrechnungen, sie oder Sparnis, die durch bessere Arbeitsbedingungen beim Pflegepersonal würden anfallen. Über das können wir auch noch reden.
Ja, reden wir doch gerade über das. Wieso siehst du auch Ersparnis mittelfristig, wenn wir jetzt zuerst mal Geld ausgeben, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern?
Es gibt Untersuchungen auch. Das Bundesamt für Gesundheit hat dazu einen Bericht publiziert, wo eben einerseits die Kostenschätzungen drin sind, aber andererseits auch Schätzungen von Einsparungen. Und die sind namentlich dort, wo wir jetzt eben eine riesige Fluktuation haben von den Angestellten in den Spitälern und den Pflegeheimen etc. Weil 40% von den Pflegerinnen und Pflegern bleiben nicht in ihrem Beruf. Das ist sehr viel im Vergleich zu anderen Berufen. Und was noch dazu kommt, was noch viel eigentlich krasser ist, ist, dass 20% von denen, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben, nach 5 Jahren schon nicht mehr im Beruf sind. Das ist ein grosser Verlust. Das führt zu verschwendetem Geld und das führt zu Kosten bei den Institutionen, um immer wieder neue Leute anzustellen und Kosten für Teilzeitarbeitende oder temporär Arbeitende, die diese Lücken füllen. Schätzungen sind, wenn man das senken würde, dass man pro 10% längerer Verweildauer im Beruf, dass man 200 bis 300 Millionen Franken pro Jahr würde sparen würde. Und 300 Millionen Franken pro Jahr, das ist 1% Krankenkassenprämie.
Ja, jeder Arbeitgeber, jede Arbeitgeberin, in welchem Bereich auch immer, weiss, wie viel Reibungsverlust bei Fluktuationen vom Personal es gibt. Das ist einfach so. Und vielleicht nochmal eine Zahl da dazu. 2017 ist die Pflegeinitiative ja lanciert worden und da hat die sogenannte Ausstiegsrate 18,5% rund betragen. Ausstiegsrate heisst, so viele Pflegende von allen Pflegenden sind in diesem Jahr aus ihrem Job ausgestiegen, also 18,5%. Und 7 Jahre später ist die gleiche Ausstiegsrate bei 23,8% gelegen. Das heisst, eine Zunahme von fast 30% von denen, die pro Jahr aus dem Pflegeberuf aussteigen. Und das finde ich eben darum so bemerkenswert, weil ja eben das genau in dieser Zeit passiert ist, wo erstens die Initiative angenommen worden ist und zweitens natürlich die Initiative hat sollen umgesetzt werden. Oder nochmal anders gesagt, da hätten eben die Arbeitsbedingungen sollen besser werden und gemessen an dieser sogenannten Ausstiegsrate ist genau das Gegenteil passiert.
Dass die Arbeitsbedingungen verbesserungswürdig sind, weiss man ja wirklich schon lange. Ja, Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Bis jetzt hat die Schweiz das ignoriert und lieber mal Fachkräfte aus dem Ausland geholt, die dann eben in den Altersheimen und in den Spitälern die alten Leute und die Verletzten und Kranken pflegen. Was haltet ihr eigentlich von dem?
Ja, auch dazu nochmal rasch eine Zahl. In der Schweiz gibt es Pflegende, die zusammen 150'000 sogenannte FTIs belegen. Das sind voll Arbeitszeitäquivalent. Und von denen sind rund ein Drittel, also 50'000 von AusländerInnen besetzt. Und ich persönlich finde das gewissermaßen ein doppelter Skandal. Erstens bildet das Ausland Pflegepersonal aus. Zum Teil bilden sie es teuer aus. Und wir profitieren dann, zum Teil mit billigen Löhnen, von genau dem Personal. Das ist einmal das Erste, der erste Skandal. Und der zweite ist, dass es einen Brain Drain gibt, oder wie muss man sagen, ein Care Drain, der letztlich über die ganze Welt geht. Oder wir stellen Pflegepersonal aus Deutschland anstellen, Deutschland tut Pflegepersonal aus Polen anstellen, Polen tut Pflegepersonal aus der Ukraine anstellen und Ukraine tut Pflegepersonal meinetwegen aus den Philippinen anstellen. Und wo fehlen sie am Schluss? Natürlich nicht in der Schweiz, aber auch nicht in Deutschland, sondern auf den Philippinen.
Ja, das ist ein Problem. Und was auch interessant ist, ist, dass sich auch quasi unsere Nachbarländer ein bisschen mehr anfangen wehren. Es gibt gerade jetzt, vor ein paar Tagen, hat es ein Interview gegeben im Blick mit dem Manfred Kretschmann. Da ist er jahrelang Ministerpräsident gewesen vom deutschen Bundesland Baden-Württemberg. Und er hat gesagt, die Schweiz sollte mehr Pflegende selber ausbilden, weil die fehlen dann bei ihnen. Und auch in der Nähe von Genf in Annemasse, einer kleinen Stadt in Frankreich, die in diesem Frontalierbereich ist, hat es neulich eine Wahl gegeben für einen neuen Bürgermeister. Es hat einen Machtwechsel gegeben und der, der gewonnen hat, hat eine Kampagne geführt, auch aufgrund von Kritik am Abfluss von Fachpersonal und von Pflegepersonal in die Schweiz nach Genf. Also das könnte auch immer sich stärker zuspitzen, jetzt, wenn es so weitergeht.
Jetzt stimmt die Stimmbevölkerung in der Schweiz ja in 2 Monaten über die 10-Millionen-Initiative von der SVP ab. Was heisst die, falls sie angenommen werden würde, für das Nachziehen von Pflegefachkräften aus dem Ausland?
Das wäre ein massives Problem. Also man könnte nachher die Leute nicht mehr anstellen, wenn die 10 Millionen erreicht werden. Und dann hat man Pflegenotstände in den Spitälern, in den Pflegeheimen, in den Altersheimen, weil so schnell können wir die auch nicht ausbilden.
Absolut. Ich sage jetzt nicht, es würde ein Chaos geben, weil das ja bekanntlich ein Terminus von den Gegnern der Initiative ist. Aber es wäre schon eine mittlere Katastrophe. Und zwar nicht nur darum, weil man ausländische Arbeitskräfte einfach nicht mehr holen könnte, sondern weil die Schweiz ja immer mehr Bedarf an Pflegepersonal hat, namentlich wegen der demografischen Entwicklung. Wir werden in der Schweiz einfach immer mehr ältere Menschen haben.
Fassen wir zusammen. Obwohl sich die Stimmbevölkerung vor bald 5 Jahren deutlich für Verbesserungen in der Pflege ausgesprochen hat, deutet wenig darauf ein, dass die wirklich kommen. Muss man damit nicht davon reden, dass das Parlament den Volkswillen missachtet?
Ich habe es eingangs schon erwähnt. Ich glaube, ein kleines Problem von dieser Initiative ist ihre verhältnismäßig grosse Unverbindlichkeit. Es hat verschiedene Passagen drin, die man so, aber auch anders kann interpretieren. Und möglicherweise ist das ein Problem, das noch dazukommt, neben den Problemen, die Priscilla schon angetönt hat. Wir haben jetzt halt in Gottes Namen ein Rechts- oder ein bürgerliches Parlament, das natürlich jetzt gerade vor allem auf alle möglichen und unmöglichen Kosten schaut.
Ich finde es schon, dass man sagen kann, der Volkswille wird hier missachtet. Es ist auch kein Zufall, dass diese Initiative allgemein formuliert ist. Man schreibt ja hier etwas in die Verfassung. Und da ist es ein bisschen komisch, wenn alle Details schon drinnen stehen. Wir kommen langsam in die Richtung. Wenn man jetzt sieht, die 10-Millionen-Initiative hat sehr viele Details, eben, weil sie es genau so umgesetzt haben. Und jetzt hier im Fall von der Pflegeinitiative ist das eigentlich eleganter gelöst, genereller, aber das Initiativkomitee hat immer sehr klar gesagt, was sie meinen mit Verbesserung der Arbeitsbedingungen und dass dort eben gerade die Länge der Arbeitstage, die Arbeitsstunden, die Planbarkeit von Einsätzen, dass das im Zentrum steht. Und das ist das, was man hier jetzt nicht wirklich umsetzen will.
Aber Priscilla, ich bin jetzt gleich ein bisschen überrascht. Oder? Du sagst, die Idee von der Initiative oder der Geist der Initiative war das und das. Und das Initiativkomitee hat immer gesagt, ja, wir wollen mit dem eigentlich das und das, ganz konkret. Aber du weißt natürlich auch, dass im parlamentarischen Betrieb, bei der Umsetzung auf Gesetzesebene, das überhaupt keine Rolle mehr spielt. Sondern wenn etwas noch halbwegs eine Rolle spielt, ist der Initiativtext. Und dort drinnen steht halt, ich sage jetzt mal verhältnismäßig schwammig, zum Beispiel, was Abgeltung betrifft.
Ja, das stimmt. Und das Parlament nimmt sich recht viele Freiheiten raus. Das ist keine Ausnahmesituation, wenn man anschaut, wie Initiativen in den letzten Jahren sind umgesetzt wurden. Aber man kann gleich immer wieder darauf hinweisen, dass es nicht so gemeint war.
Das heisst, es ist keine Ausnahme, dass der Volkswille nicht so ernst genommen wird?
Es ist überhaupt keine Ausnahme. Wenn man schaut in den letzten Jahrzehnten, was für Initiativen nicht ganz sind umgesetzt wurden, dann ist die Liste erstaunlich lang. Es gibt sogar wissenschaftliche Untersuchungen, die aussagen, dass nur etwa die Hälfte von allen angenommenen Volksinitiativen in der Praxis vollständig vollzogen werden. In der Regel reden wir hier von der Masseneinwanderungsinitiative zum Beispiel. Das hat das Parlament nicht umsetzen, weil es zu massiven Problemen mit der EU hat geführt, zu der Kündigung von der Personenfreizügigkeit. Und darum hat man das einfach so ein bisschen mit einem Vorrang für Schweizer Arbeitnehmenden, die nur quasi auf der Ebene von der Inserat und von der Suche nach Arbeitskräften läuft. Oder? Es gibt aber auch ein älteres Beispiel, das viel kommt, die Alpeninitiative. Vor mehr als 30 Jahren, dort hat man die Zahl der Lastwagenfahrten durch die Schweiz auf 650'000 pro Jahr limitiert. Da sind wir immer noch deutlich drüber. Das hat man auch nicht ganz umgesetzt. Das ist an der Realität gescheitert und an den Möglichkeiten, die man hatte. Es kommt also immer wieder vor.
Was ich in diesem Zusammenhang noch interessant finde, ist, du hast vorhin gesagt, Silla, der Grundsatz gilt ja, dass in der Verfassung eben Grundsätzliches geschrieben wird. Und dann, basierend auf diesen Grundsätzen, tut man das umsetzen auf Gesetzesebene, was im Parlament passiert, und dann aus der Verwaltung raus über den Bundesrat kommen dann Verordnungsbestimmungen, die ganz detailliert sind. Und was ist in den letzten Jahren passiert? Es hat Initiativen gegeben, die Bestimmungen drin haben, wo man hat in die Verfassung einschreiben musste, die eigentlich Verordnungscharakter haben. Ich mag mich erinnern an die Ausschaffungsinitiative 2010, wenn es mir recht ist, ist die ja angenommen worden. Und dort drinnen ist zum Beispiel gestanden, welche ausländischen Staatsangehörigen müssen ausgeschafft werden, wenn sie das und das Delikt begangen haben. Das sind eigentlich Bestimmungen, die nicht in die Verfassung gehören. Und ich glaube, das Problem von nicht umgesetzten Initiativen hängt auch mit dem zusammen, dass Initiativkomitees, und da muss man sagen, ist die SVP zuvorderst vorher gewesen, die Initiativkomitees haben angefangen, Sachen in die Verfassung zu schreiben, wo man musste sagen, da können sie dann sehr schnell zum Problem von einer mangelnden Umsetzung kommen, weil die Verfassungsbestimmungen eben nicht eigentlich Verfassungsbestimmungen sind, sondern eben Verordnungsbestimmungen.
Vor allem auch, weil sie zum Teil gegen Grundrecht verstoßen, oder gerade bei der Ausschaffung von kriminellen Ausländern. Es gibt immer noch das Recht auf Berufung, das Recht auf zum Beispiel bei der Familie zu bleiben. All diese Sachen müssen abgewogen werden. Und das wäre mit dieser Initiative nicht möglich gewesen. Und darum hat man sie auch nicht teilgehend umgesetzt.
Gibt es neben dem Konflikt mit dem Völkerrecht noch weitere Themen oder weitere Einschränkungen, die dazu führen können, dass eine Initiative nicht oder nur sehr schleppend umgesetzt wird?
Ja, ich würde sagen, ein Problem ist, dass wir in der Verfassung Verfassungsartikel haben, die zum Teil oder in Teilen sogar widersprüchlich sind. In der Schweizer Verfassung steht zum Teil A und dem ein anderer Artikel B. Und A ist halt nicht gleich B und darum gibt es Widersprüche. Aber man hat sich daran gewöhnt, dass man einfach mit diesen Widersprüchen lebt. Und ich glaube im Übrigen auch, die Schweizer Stimmberechtigten, ich finde das schade, aber die Schweizer Stimmberechtigten haben sich daran gewonnen, dass sie Verfassungsartikel haben, die nur zum Teil umgesetzt werden oder gar nicht. Und wie gesagt, dass man gar nicht so klar weiss, welcher Artikel ist jetzt wichtiger als welcher andere.
Also du glaubst, das fördert gar nicht eine Demokratiemüdigkeit, sondern man nimmt es einfach achselzuckend hin.
Das habe ich nicht gesagt. Nein, ich glaube, die Schweizer Stimmberechtigten sind sich gar nicht so bewusst, was da für ein Problem rum ist. Ich persönlich finde, es ist durchaus ein Problem. Und das Problem, glaube ich, hat auch damit zu tun, dass wir ja relativ grosse Möglichkeiten, dank der direkten Demokratie haben, grosse Möglichkeiten haben, die Verfassung zu ändern. 100'000 Unterschriften, dann ein Abstimmungskampf, ein bisschen Propaganda, sehr viel Geld und schon hat man eine Verfassungsänderung. Aber nachher passiert eben dann sehr viel, wo dieser Verfassungsänderung ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt. Man setzt es nicht um, man setzt es nur zum Teil um. Und ich bin immer ein grosser Fan von einem Verfassungsgericht. Wir haben das in der Schweiz nicht. Ein Verfassungsgericht würde unter Umständen sagen, hey, das und das Gesetz, das ihr hier beschliesst, das widerspricht im Verfassungsartikel XY.
Also es gibt sehr wohl auch andere Gründe, die dazu führen, dass es nicht umgesetzt wird, nämlich der politische Wille. Das sieht man zum Beispiel auch an der Initiative «Kinder ohne Tabak». Das hat man nachher ein bisschen Hebkleb umgesetzt. Es ist darum gegangen, keine Werbung für Tabakprodukte irgendwo, wo Minderjährige sie sehen könnten. Man hat aber die Lücke geschafft. Es ist immer noch möglich, zum Beispiel in Presseerzeugnissen zu werben. Und was ich noch problematischer finde, es ist immer noch möglich, dass es da die Leute gibt, die an Festivals rumlaufen und den Jungen Ziggis anbieten, dann entsteht ein Gruppendruck. Das ist sicher nicht eine saubere Art, ein ungesundes Produkt anzupreisen und das wird weiterhin erlaubt sein.
Ich finde interessant, was du, Dennis, gesagt hast zur Demokratiemüdigkeit, beziehungsweise was hat die Demokratiemüdigkeit mit dem Problem von Initiativen zu tun, die nicht durchgesetzt werden. Ich habe nochmal geschaut, wie es war bei dieser Ausschaffungsinitiative. Ich habe es vorher erwähnt. Die ist deutlich angenommen worden mit 54% Ja-Stimmen und ist bekanntlich aus den Augen der Initiantinnen nicht umgesetzt worden. Und dann haben die Initiantinnen, nämlich die SVP, gesagt, wir machen eine sogenannte Durchsetzungsinitiative. Also wir sagen nochmal auf Verfassungsebene, sagen den Verfassungsartikel, wo wir mit der Ausschaffungsinitiative in die Verfassung geschrieben haben, der muss so und so umgesetzt werden. Und interessanterweise haben dann nachher die Schweizer Stimmberechtigten dort Nein gesagt.
Ebenfalls deutlich.
Genau, also wenn es mir recht ist, sogar noch deutlicher als Ja zur Ausschaffungsinitiative. Das klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert, aber was ich wollte sagen, offenbar sind die Schweizer Stimmberechtigten bereit, mit gewissen Inkonsistenzen bei der Verfassung und bei den Gesetzen dazu zu leben. Ob das gut ist oder nicht, sei dahingestellt. Ich persönlich finde es nicht gut.
Und du, Priscilla, findest du es auch schlecht?
Ich finde es nicht unbedingt schlecht, dass Volksinitiativen nicht immer telquel umgesetzt werden. Und zwar, weil ich nicht finde, dass die Meinung der Bevölkerung über alles anderem kann stehen. Es ist sinnvoll, dass Initiativen, die gegen Menschenrechte verstoßen oder gegen Grundrechte oder Völkerrechte, dass die nicht einfach so quasi copy-paste umgesetzt werden ins Gesetz. Weil unsere Demokratie wird auf verschiedenen Ebenen austariert. Durch das Parlament, wir haben Legislative, Exekutive, Judikative, das tut sich alles ausgleichen. Und wenn wir sagen, das Volk steht über allem und hat immer Recht, dann öffnen wir Tür und Tor für eine Tyrannei der Mehrheit.
Ja, also das ist natürlich jetzt ein bisschen ein billiges Argument. Entschuldigung,
der Ausdruck. Nicht, warum denn das? Das ist gegen die Interessen der Minderheit in diesem Land. Und ja. Wir haben viele Minderheiten in diesem Land.
Nein, aber nochmal rasch zu dem, das Volk hat natürlich schon nicht immer recht. Und darum müssen wir Verfassungsinitiativen, also Volksinitiativen, zuerst einmal auf genau diese Fragen prüfen. Verstoßen die gegen Menschenrecht, verstoßen die gegen Grundrechte, die im Übrigen in unserer Verfassung schon drin sind. Und das könnte eben vielleicht auch ein Verfassungsgericht übernehmen und sagen, hey, die Initiative, die lassen wir gar nicht zu, weil sie gegen solche Grundrechte verstoßt. Todesstrafe, die Einführung von der Todesstrafe war auch mal Gegenstand von einer Volksinitiative, ist dann nicht zur Abstimmung gekommen. Aber das ist völlig klar, dass dann nicht eine Volksmeinung gilt, weil das eben, weil das Volksbegehren gegen ein Grundrecht verstoßt. Aber das müsste eben ein Verfassungsgericht abklären und müsste sagen, hey, Moment, über das können wir gar nicht abstoßen, weil es gegen grundlegende Teile unserer Verfassung verstoßt.
Und aber heute ist es doch so, dass eigentlich das Parlament das müsste als ungültig erklären.
Macht es aber nicht, oder? Aber in dem Moment, wo du mal den Rahmen festgelegt hast und gesagt hast, in diesem Bereich sind Volksinitiativen möglich. Zum Beispiel Zweitwohnungsinitiativen. Wir mögen uns erinnern, ist ja auch nur zu höchstens 3/4 umgesetzt, wenn überhaupt. Dort hat ja niemand von Grundrechtsverletzungen, sondern dort hat man gesagt, das ist eine Initiative, die im Rahmen unserer demokratischen Grundsätze zustande kommen kann und wo wir darüber abstimmen können. Und dann hat das Stimmvolk gesagt, ja. Und dann sehe ich keinen Grund, wieso man das nicht Zell 1 zu 1 umsetzen auf Gesetzes- und Verordnungsebene. Es ist ein weiteres Beispiel, wo es überhaupt nicht passiert ist. Das hat aber nichts mit Grundrecht zu tun, finde ich, sondern dort geht es wirklich um einen relativ formellen Akt, wie tut man eine Verfassungsbestimmung auf Gesetzesebene umsetzen. Und dort finde ich, so mal das eine Auge zudrücken, mal das andere Auge, je nachdem, wo man gerade steht. Zum Beispiel, kommt man aus einem Tourismusort oder nicht? Und dann sagt man, ja, das ist gar nicht so wichtig da mit dieser Zweitwohnungsinitiative. Da bin ich natürlich schon der Meinung, Verfassungsgrundsätze gelten und müssen eins zu eins umgesetzt werden auf Gesetzesebene.
Ja, das ist mal die Theorie. Und in der Praxis haben wir kein Verfassungsgericht. Wir haben das, was wir haben. Und ich finde, unter diesen Bedingungen können wir nicht dafür sein, dass Volksabstimmungen alles andere übertrumpfen.
Vielleicht noch rasch zu dem, das ist so, Theorie und Praxis sind bekanntlich zwei verschiedene Sachen. Wir haben ja mal bei der Republik den Artikel geschrieben, die Dreivierteldemokratie. Dort haben wir geschrieben, was sehr gut läuft in der Schweizer Demokratie. Ich finde, Dreiviertel ist plus minus etwa der genau betroffene Anteil. Aber ein Viertel stimmt vielleicht nicht ganz. Und dort gäbe es noch Verbesserungsmöglichkeiten. Und genau in diesem Bereich gibt es aus meiner Sicht noch Verbesserungsmöglichkeiten.
Nächste Woche sehen wir, wie das mit den Pflegeinitiativen rauskommt im Nationalrat. Sie erfahren das dann am Donnerstag in der Rubrik «Briefing aus Bern», wo Sie auch kostenlos neuerdings abonnieren können, wenn Sie gar kein Republik-Abo haben. Beziehen können Sie den gratis E-Mail-Newsletter auf republik.link/bab. Alle Artikel, die wir erwähnt haben in dieser Sondersession, verlinken wir Ihnen in den Shownotes. Das war es von dieser Folge der Sondersession, einem Politik-Podcast der Republik. Wir freuen uns sehr, wenn Sie im Dialog über die Situation in der Pflege diskutieren oder über den Umgang der Politik mit dem Volkswillen. Oder auch, wenn Sie uns mitteilen, wie Ihnen unsere Sondersession ganz generell gefällt. Entweder per Sprachnachricht auf Telefonnummer im Episodenbeschreib oder per E-Mail an audio@republik.ch. Die nächste Ausgabe der Sondersession gibt es wie immer in zwei Wochen. Klicken Sie doch gerade noch geschwind auf Abonnieren, damit Sie auch sicher keine Folge verpassen. Danke Ihnen fürs Zuhören und danke euch, Priscilla und Lukas, fürs Mitdiskutieren.
Merci vielmals.
Merci euch.